bin Florian. Zum letzten Mal in diesem Jahr mache ich einen echten Papa-Podcast, weil ich Papa bin. Und den mache ich mit.
Den machst du mit Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dad. Und gemeinsam sind wir die
echten
Papas. Muss dein Räusperer eigentlich rausgeschnitten werden oder lassen wir den drin?
Naja, also in ein paar Tagen ist Weihnachten. Ich glaube, wir wollen unseren Katamaten ja jetzt nicht überfordern. Insofern würde ich sagen, kann drin bleiben.
Und jetzt, wo ich gefragt habe, muss er natürlich drin bleiben.
Ja, gut. Na genau.
Okay, was auch drin bleiben muss, mein lieber Flo, ist die Frage, die ich dir jetzt stelle. Weil so fangen wir ja immer an. Und ich mache es kurz.
Du hast noch nie mit mein lieber Flo angefangen. Das finde ich sehr nett. Das ist für mich, das ist mein Weihnachtsgeschenk jetzt gerade. Das ist mein Weihnachtsmoment.
Ich wollte ein bisschen weihnachtlicher werden halt. Also. Mein lieber Flo, was ich dich schon immer mal fragen wollte, ist, es gibt ja diesen Spruch, den man immer hört, so spätestens in der Schwangerschaft mit einem Kind ändert sich alles, alles im Leben. Nichts wird mehr so sein, wie es war. Wie war das bei dir? Du hast ja jetzt Erfahrung. Hat sich alles geändert?
Ja. Punkt.
Wirklich? Okay.
Naja, also ich glaube, man kann nicht leugnen, dass sich überhaupt nichts verändert. Umgekehrt, das war jetzt eine doppelte Verneinung. Man kann nicht leugnen, dass sich etwas verändert. Stimmt das?
Ich weiß nicht.
Es verändert sich alles, Punkt. Also das ist ja, ne, also ich meine, allein das Tanzen gehen, ne, früher hier so viel auf dem Kiez und dann im Headcrash und sowas.
Okay, gut, umso spannender, weil du sagst, es verändert sich alles. Mhm. Und heute haben wir einen Gast, der sagt, es verändert sich gar nichts.
Das kann ich nicht glauben.
Das wird ein spannendes Zusammentreffen. Und zwar haben wir den Clint Lucas eingeladen. Der ist Schriftsteller und Kolumnist von Mit Vergnügen. Und der hat dort eine Kolumne, die heißt Cool trotz Kind. Und jetzt hat er tatsächlich auch ein Buch daraus gemacht. Cool trotz Kind. Untertitel Hart feiern und liebevoll erziehen. Eine Anleitung aus erster Hand. Und ja, nach diesem Intro und deiner Reaktion drauf freue ich mich noch umso mehr, jetzt noch einmal ausgiebig mit dem Clint über das Thema sprechen zu können.
Mit deinem Kind ändert sich alles. Probieren wir das mal und ich wünsche dir jetzt schon mal eine schöne Weihnacht und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Wünsche ich dir auch, lieber Flo.
So, danke.
Und jetzt aber zu Clint. Clint Lucas, schön, dass du da bist. Willkommen bei den echten Papas.
Moin, Clint.
Hallo, Marco.
Und Flo, der Flo ist auch da.
Ja, ich bin nur am Rand immer so eine Notiz, das ist okay.
Nein, wir sind beide total gleichwertig, ja, gleichberechtigt wie in der Elternschaft. Du, Clint, du bist Schriftsteller, du hast eine Online-Kolumne bei Mit Vergnügen mit dem Titel Cool trotz Kind und jetzt hast du auch ein Buch geschrieben, das den gleichen Titel trägt. Cool trotz Kind. Und deshalb müssen wir, glaube ich, zum Beginn unseres Gesprächs erstmal den Begriff cool definieren. Was bedeutet cool für dich? Magst du das unseren Hörerinnen und Hörern so mal nonchalant einmal sagen?
Ja, nach diesem Titel wollen das natürlich immer alle als erstes wissen.
Ich weiß, tut mir leid.
Ja, ist nicht schlimm. Also ich würde sagen, das weicht, glaube ich, nicht sehr ab von der allgemeinen Definition, also auf Menschen bezogen. Ich denke einfach, jeder von uns kennt jemanden, den wir cool finden. Also einfach Menschen, die mit sich selbst im Einklang stehen und sich nicht verbiegen lassen und also Persönlichkeiten eben einfach. Also und die sich auch nicht von äußeren Einflüssen, zum Beispiel, dass sie plötzlich Kinder kriegen, dann komplett verändern und nicht mehr nachvollziehbare Dinge tun.
Okay, wie cool war denn dein Leben, bevor du Vater wurdest? Also trennst du das oder ist das eher so die gleiche Coolness?
Wenn man von sich selbst spricht, ist es, glaube ich, sehr uncool, sich als cool zu bezeichnen. Also vielleicht können wir von diesem Begriff auch nicht so darauf herumreiten. Also mein Leben hat sich eigentlich kaum verändert, seit ich Vater geworden bin. Natürlich in den ersten ein, zwei Jahren muss man einfach 100% geben, aber dann kann man sich ja wieder auf das besinnen und wie man vorher war. Also ich war eben vorher schon Künstler, ich habe meine Bücher geschrieben, bin auf Lesungen gegangen und bin gerne rumgereist, also schon so und meine Partnerin eben auch. Und das war eben uns dann wichtig, das so schnell wie möglich auch wieder so zu leben, sobald das ging. Und wir sind auch mit unserer Tochter, mit Wanda, als sie 2 Monate alt war, schon verreist nach Wien. Also jetzt nur als Beispiel, das war aber auch, weil da halt Freunde Hilfe brauchten, aber das ging dann gut und dann hat sich das schnell eingebürgert, dass wir das gemerkt haben, wir können das einfach weiter so machen. Klar, muss man sich um das Kind kümmern und alles und das ist ein bisschen anstrengender, aber es ist einfach eine neue Routine, die man dann finden kann, glaube ich.
Gut. Heißt denn das im Umkehrschluss, dass eigentlich alle Eltern im Prinzip erstmal uncool sind? Das hast du wahrscheinlich gedacht irgendwie, bevor du Vater wurdest, oder?
Also prinzipiell urteile ich schon mal gar nie und auch nie im, bevor ich etwas in Augenschein genommen habe. Aber mal angenommen, ihr würdet einfach so jemanden sehen, der auf allen Vieren über den Spielplatz krabbelt und seine Stimme verstellt, als hätte er Helium geschluckt und von sich selbst in der dritten Person redet, so, darf der Papa dir noch einen Uhrenmühlensaft einschenken oder sowas, dann würde man den doch seltsam finden. Und nur weil da ein Kind dabei ist, ist das irgendwie, wird das toleriert. Aber ich würde schon sagen, dass das viele als uncool empfinden würden. Klar, es ist nicht Aufgabe von Eltern, cool zu sein. Und in dem Titel ist es auch, oder in dem Buch, es schließt sich schnell, dass ich auch eher das so meine, dass man eben cool bleiben soll und sich nicht verrückt machen lassen soll und einfach das entspannt durchzieht. Aber ich muss auch dazu sagen, seit dieses Buch jetzt rausgekommen ist, auch vorher schon bei der Kolumne, die ja auch oft polemisch ist und ein bisschen provoziert, dass Menschen sehr humorbefreit sein können. Und ich habe das Gefühl, bei Eltern ist das oft verstärkt sich das noch. Also so, weil die dann so tun, als hätten sie irgendwas geleistet. Ich meine, ein Kind zu kriegen ist doch erstmal keine Leistung. Das können ja sogar Tiere. Also ich glaube, die Leistung ist, das Kind dann zu einem tollen, eigenständigen Menschen zu erziehen, der nicht so engstirniges Horrorwesen ist wie man selbst meistens. Und genau, also ich habe jetzt einfach durch dieses Buch auch viel erfahren, wie unlocker die Leute sind und wie sie sich angegriffen fühlen. Ich meine, das ist ja offensichtlich ein satirischer Ratgeber. Und ja, aber ich bin da auf ganz viel Gegenwind gestoßen, was mir natürlich gefällt, aber naja.
Viele frischgebackene Eltern hören ja immer gerne den Satz, oder es ist irgendwie so ein Glaubenssatz in unserer Gesellschaft, mit einem Kind ändert sich ja alles. Mal abgesehen von wahrscheinlich dem Coolness-Faktor, aber wie ist deine Meinung? Hat sich, also klar, für dich hat sich was verändert. Ich glaube, das müssen wir auch nicht diskutieren. Aber inwiefern hat sich was für dich verändert?
Also ich habe auch, bevor ich dieses Buch geschrieben habe, vom Verlag haben die mir einige so Vater-Ratgeber auch geschickt, dass ich einfach mal schauen kann, was andere so machen. Und da fiel dieser Satz sehr oft. Also mit einem Kind ändert sich alles nie wieder. Nichts wird mehr so sein, wie es war. Und natürlich bin ich dann total bockig geworden und dachte so, ich werde mit meinem Buch genau das widerlegen. Und habe aber beim Schreiben selbst festgestellt, das kann ich gar nicht. Also ich verkünde am Anfang diesen großen Ansatz, dass ich das jetzt widerlegen werde und dann schaffe ich es gar nicht. Also ich widerspreche mir in diesem Buch auch oft, was mir auch gar nichts ausmacht. Also ja, also in den ersten ein, zwei Jahren, glaube ich, brauchen wir nicht drüber reden. Natürlich verändert sich da alles. Man ist dann einfach Weisungsempfänger am Nachwuchs, aber dann eben schon wieder. Jetzt habe ich die Frage vergessen.
Wie sich das bei dir verändert hat. Also du hast ja dann schon, wie du gerade sagst, auch gemerkt, okay, es verändert sich wirklich was. Das ist nicht irgendwie nur so dahergesagt. Ne? Also ja. Manchmal gibt es ja so Aussagen in unserer Gesellschaft, da kannst du sagen, das ist genauso wie Sportexperte, der irgendwelche Ergebnisse vorhersagt. Ja, es wird definitiv was passieren.
Ja, wie war es bei dir? Also genau, also ich würde sagen, man kann sich da durchaus dagegen wehren. Wenn es dann eben trotzdem passiert, dass sich vieles verändert, ist ja egal, aber man kann einfach diesen Willen haben, man selbst zu bleiben und da ein bisschen bockig eben sein. Ja, ich glaube, das ist ein guter Ansatz, weil man dann eben sich die Dinge auch bewahrt, die wichtig sind und dann wieder zurückholt, wenn sie eben möglich werden. Also sowas wie das Reisen zum Beispiel vorhin oder ich weiß zum Beispiel noch, kommt auch im Buch vor, in den ersten Wochen und Monaten habe ich eben oft meine Tochter mit, also aus dem Bett weggenommen nachts, weil die Mutter musste es natürlich dauernd stillen und konnte dann nicht schlafen. Und ich bin dann immer so gegen 2 Uhr früh mit meiner Tochter in die Küche und bin dann mit der einfach auf dem Arm rumgelaufen, bis sie wieder eingeschlafen ist und habe dabei Geo-Epoche gelesen, was ich nie zuvor hatte. Aber irgendwie habe ich da so ein Heft gefunden und dann fand ich die total toll und habe dann einfach Nacht für Nacht das gelesen und meine Freundin war mir total dankbar, weil sie dachte, das ist für mich total schwer, aber ich habe mich dann eigentlich sehr gefreut immer auf diese Nächte, weil es dann so einen Spaß gemacht hat und ich einfach, dieses Ritual einfach aus der Not entstanden ist, aber dann war es halt gut. Und irgendwann hat meine Tochter wieder durchgeschlafen, dann konnte ich die Hefte tagsüber lesen und naja, so kann man sich eben auf die Dinge einstellen. Aber genau, also einfach das Wichtige mit dem Angenehmen verbinden, weil man eben, ich hätte ja da auch rumlaufen können und total schimpfen und fluchen und denken können, wie scheiße ist das, dass ich jetzt hier nicht schlafen kann, aber ja, ich glaube, man kann immer das Beste draus machen.
Und vielleicht einigen wir uns auch darauf, dass wir sagen, irgendwie mit einem Kind verändert sich vieles, aber in zwei Richtungen, oder? Also es kann sich auch wieder zurückändern, wie du schon gesagt hast. So die ersten zwei Jahre warst du eher Weisungsempfänger, aber ja. Man kann ja, wenn man die Kraft hat, da auch gegenarbeiten irgendwann.
Naja, spätestens wenn das Kind anfängt, trotzig zu werden und aus zu testen, wie viel Eier man hat sozusagen, also muss man natürlich, also bei mir ging es nicht antiautoritär zu. Ich habe mich mit meinem Kind auch ganz schön in die Köpfe gekriegt, aber wir haben dann eben ziemlich bald festgestellt, wie wir eben miteinander klarkommen können, ohne uns gegenseitig auf den Zünder zu gehen. Aber das war schon so, als sie drei war oder sowas, mussten wir schon ganz schön miteinander kämpfen, bis wir unsere Bereiche wieder abgesteckt hatten, dass jeder so sein Ding machen kann.
Du hast ja schon gesagt, irgendwie Reisen war dir wichtig, bevor du Vater wurdest, und danach habt ihr es euch relativ schnell wieder zurückerobert. Feiern finden viele cool, abhängen mit Freunden. Wie ist das bei dir mit dem Thema Freundschaft? Weil wenn man oft mit Eltern spricht, erfährt man so, dass viele alte Freundschaften im Grunde durch so ein Kind zerbrechen, weil es halt die Eltern gibt und die nicht Eltern sind und dann plötzlich kein gemeinsames Gesprächsthema mehr da ist. Wie ist das bei dir? Hast du noch Freunde von früher?
Ja, also ich habe nur Freunde von früher. Ich hatte auch nie Lust, über das Kind zu reden, weil man muss ja eh schon den ganzen Tag damit um die Ohren schlagen. Also ich wüsste nicht, warum man dann in diesem Rahmen, den man dann mit Freunden oder Bekannten hat, dann auch noch darüber quatschen wollen würde. Ist mir ein Rätsel. Ich beobachte natürlich, dass das viele tun, aber nee, also das Bedürfnis habe ich gar nicht gehabt. Es ist natürlich passiert, dass einige der Bekanntschaften von früher einfach sich aufgelöst haben. Also ich meine, das ist ja im Leben oft so, wenn man einfach merkt, dass man verschiedene Prioritäten hat. Und ich habe viele Freunde, die keine Kinder haben und die auch niemals welche kriegen werden und wollen. Und ich glaube, die sind trotzdem sozial kompetente Wesen und empathisch und alles. Aber bei manchen Personen denke ich schon manchmal, dir wird mal ein Kind nicht schaden, dass du mal ein bisschen mehr auf dem Schirm hast als deine eigenen Bedürfnisse. Und ich glaube, das sind dann die Leute, die ich sukzessive ausgesondert habe, einfach weil man einfach merkt, man ist irgendwie doch erwachsener geworden durch das Kind, weil ja, und also wenn zum Beispiel ich mich mit einem Freund verabrede, der sich um nichts kümmern muss, der nicht mal ein Haustier hat oder so, und ich bin pünktlich mit Kind, steht auf der Matte und der kommt 20 Minuten später, weil er wieder noch duschen musste oder es einfach nicht gepackt hat, dann denke ich halt, mein Gott, also krieg's doch mal hin, also was ist dein Problem?
Okay, aber es ist tatsächlich so, dass du im Laufe deiner Vaterschaft keine Freunde über Geburtsvorbereitungskurse, über Krabbelgruppen, über Peke, über Kindergarten dazu gewonnen hast?
Nein, wie sollte denn sowas passieren? Das ist mir rätselhaft. Also ich habe auch nichts davon besucht, von den Dingen, die du jetzt erwähnt hast, aber auch in Kita und Schule. Also klar, meine Tochter hat da Freundschaften geschlossen und ich pflege zu denen auch immer noch einen diplomatisch netten Kontakt, so dass die Kinder weiter spielen können. Aber ich glaube, das sind eben auch Eltern, da haben wir uns gegenseitig schon ausgeguckt, die einfach ihr Ding machen wollen und da gar nicht so viel rumeiern müssen, dass man dann was gemeinsam unternehmen muss oder so. Also ich bringe mein Kind dorthin und hol's wieder ab oder umgekehrt und wir sind nett und alles ist super. Aber ich glaube, alle Beteiligten sind froh, dass das eben auf die Kinder beschränkt bleibt, weil dieses Bedürfnis gar nicht da ist, dass man jetzt plötzlich befreundet sein soll, nur weil man Kinder hat. Also ich gehe jetzt auch nicht zu einem Bartträger hin auf der Straße, weil ich einen Bart habe und will mit dem befreundet sein, weil wir so viel gemeinsam haben. Das wäre doch absurd.
So haben Flo und ich uns kennengelernt.
Ja, ich sehe es gerade. Die Bärte haben uns geleitet.
Ja.
Wir stellen uns ja öfters mal im Podcast die Frage nach Vereinbarkeit. So, das ist ein Stück weit unsere Haltung. Du fragst dich öfters, wie kriegt man eigentlich Kinder und sagtest du das Nachtleben, Kindererziehung und Nachtleben so unter einen Hut? Wie würdest du die Frage beantworten? Ich meine, bei uns ist es klar. Wie ist es bei dir?
Ja, die Mutter bleibt mit dem Kind daheim und der Vater geht aus, ist doch klar.
Okay, gehen wir zur nächsten Frage über.
Nein, kleiner Scherz. Natürlich, abwechselnd funktioniert super. Also einfach am einen Abend darf die Mama raus und am anderen der Papa und der andere bleibt jeweils beim Kind. Also ich muss auch dazu sagen, das Nachtleben war bei mir auch kein großes Thema mehr. Es ist ja eher, dass ich hatte eben Lesungen, also Auftritte abends, da musste ich dann hin und natürlich habe ich da auch was getrunken, und aber da war eben die Mutter meiner Tochter auch von Anfang an, dass sie wollte, dass ich das weitermache, dass ich jetzt nicht plötzlich anfange, mich anders zu benehmen, und sie ist auch um die Häuser gezogen, sobald es wieder ging, also sobald wir Milch abpumpen konnten, dass ich das Kind auch füttern kann, und ja, das hat eigentlich gut funktioniert. Also ich habe irgendwie auch mal von einem Elternpaar gehört, denen das Tanzen total wichtig war hier in Berlin im Club, und die dann ihr Kind, die dann im Auto zum Club gefahren sind und das Kind im Auto zum Schlafen gebracht haben und dann da rein sind für eine Stunde zum Tanzen. Also da ist mir auch die Kinnlade runtergefallen. Das würde ich. Ja, also wie gesagt, ich urteile Warum? Nicht über Menschen, aber ich total würde das cool, nicht oder? Tun. Okay. Finde ich nicht cool. Ich würde ja nicht mal mein 9-jähriges Kind jetzt draußen stehen lassen, wenn ich um eine Stunde tanzen zu gehen. Das, naja. Also ja, wie gesagt, abwechseln. Also ich meine, die Mutter meiner Tochter und ich haben uns ja nach 3 Jahren, also als unsere Tochter 3 war, auch getrennt und haben dann 50-50 Wechselmodell gleich angefangen. Und da seitdem ist es natürlich noch einfacher geworden. Also dass jeder in der Zeit, in der er das Kind nicht hat, dann machen kann, was er will. Also ich empfehle eine Trennung und Wechselmodell. Ideal.
Wenn man mal wieder tanzen gehen möchte, stimmt.
Genau. Ja. Okay. Ich glaube, wir müssen mal das Thema wechseln, bevor es hier zum Shitstorm kommt. Ja. In deinem Buch hast du unter anderem ja auch geschrieben, dass du dich in der Kita zum Elternvertreter hast wählen lassen. Was ja eigentlich total erstaunlich ist, weil man hätte jetzt so den Eindruck gewinnen können, dass das jetzt nicht unbedingt so der Job ist, um den du dich reißt. Wie kam es dazu?
Ja, das ist natürlich ein völliger Widerspruch. Ich habe einfach als Erster die Nerven verloren. Also es war die klassische Situation. Die Erzieherin fragt, na, wer will's machen? Wer will Elternvertreter sein? Und alle schweigen und schauen betreten zu Boden. Und ich wollte einfach heim und dass dieser schreckliche Elternabend endlich aufhört und habe gesagt, ja, zum Deibel, dann mache ich's eben. Weil ich auch dachte, das kann ja nicht so wild sein. Also ich war es ja auch nicht. Man musste ja dann nur manchmal erscheinen, um irgendwelche Sachen zu unterschreiben für diesen Verein und was weiß ich. Aber naja, es ist natürlich trotzdem nicht gut geendet, weil die Leute dann erwartet haben, dass ich jetzt irgendwie eine Vorbildfunktion ausübe, und das ging natürlich nicht, schon gar nicht, weil ich diese Kolumne auch geschrieben habe und die das dann gelesen haben. Also es ist dann schnell zu einer Art Tribunalsituation gekommen, wo ich dann letztendlich gesagt habe, ey, wenn ihr nicht zufrieden seid, wie ich diesen Job mache, dann ich habe kein Problem, dass das von euch jemand macht. Und dann war wieder die gleiche Situation, dass alle betreten zu Boden geschaut haben. Und
es hat dann ja, aber schon wieder ein super Lifehack von dir, sich erst zum Vertreter wählen zu lassen und dann so unter aller Sau zu performen, dass man dann wieder abgewählt wird.
Ja. Ja. Dann kann einfach jemand anders in die Bresche springen, der sich damit identifizieren kann. Also.
Wir lernen heute viel, Flo.
Also apropos altes Leben, macht es überhaupt Sinn, zwischen altem und neuem Leben zu unterscheiden? Oder ist da eher so, die Geburt ist die Schallgrenze, oder ist, sagen wir mal, Paradigmenwechsel und das war es auch schon?
Na, also bei mir würde ich das nicht sagen. Also ich kann das gar nicht voneinander trennen. Also meine Tochter ist einfach eine Bereicherung zu dem Leben und dem Lebensstil geworden, den ich eh schon gepflegt habe. Also und da bin ich schon auch zu einem gewissen Grad stolz, also dass ich das vereinen konnte. Also vor allem, weil ich jetzt mit meiner Tochter eben auch neue Dinge entdecke. Also ich hatte ja gesagt, ich bin eben Schriftsteller, also künstlerisch unterwegs, und als meine Tochter 5 oder 6 war, haben wir einfach angefangen, uns Ölfarben zu kaufen und das mal auszuprobieren. Und sie hat mich dann wie bei allen gefragt, Papa, was passiert denn, wenn ich Grün und Gold mische? Und ich sag, ja, keine Ahnung, müssen wir ausprobieren. Und also wir waren eben einfach dann auf einem Level und haben das gleichzeitig entdeckt. Und das hat auch, glaube ich, das macht auch viel mit ihr, wenn sie sieht, ich weiß das jetzt auch nicht, wir entdecken das gemeinsam, dann ist man eben so auf Augenhöhe und nimmt sich ganz anders ernst. Und das sind Dinge, das habe ich nicht geplant, das ist, also ja, weil ich eben, glaube ich, eben da keine Grenze sehe. Ich tue einfach alles so, wie ich es immer tue und verhalte mich anständig und will eben dadurch natürlich auch das Beste aus dem Verhältnis zwischen mir und meiner Tochter machen und dadurch ergibt sich eben einfach das Gute. Also meine Werte haben sich nicht verändert, es ist gleich geblieben und ja.
Also ist es schon ein bisschen überspitzt gesagt, wenn man von altem und neuem Leben spricht.
Ja, also mir ist, ich finde ich rätselhaft. Das ist so, als würde jemand sagen, mein Leben bis 29 war so und ab 30 war es dann anders. Also das sagen ja viele, aber ich weiß nicht, was die für Leben führen, also wie schablonenhaft die unterwegs sind. Also ja.
Kommen wir mal zurück zu diesem Satz, mit einem Kind ändert sich alles im Leben. Ja. Das ist ja schon fast so eine Prophezeiung. Und da hast du dich ja bewusst auch gegengestellt. Kann ich auch total gut verstehen, weil ich finde den Satz auch ziemlich unterirdisch. Aber als du denn dann Vater wurdest, was hat dich denn da eigentlich am meisten überrascht? Weil die Tatsache, dass sich alles ändert, das hast du ja widerlegt. Aber gab es irgendwas, wo du gesagt hast, so, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Kann positiv, aber auch negativ sein.
Ja, also auch da muss ich euch, glaube ich, erstmal enttäuschen, dass ich da auch sagen muss, ich hatte keine Erwartungen. Ich habe mich da einfach reingestürzt. Also es war ein Wunschkind, und aber ziemlich spontan, dass wir einfach gesagt haben, komm, wir machen das jetzt. Und dann haben wir einfach alles auf uns zukommen lassen. Aber ich habe vorher noch mal extra drüber nachgedacht, über die Frage. Es ist jetzt vor kurzem, also meine Tochter ist jetzt wie gesagt 9, ist gerade in die 3. Klasse gekommen, und was ich nicht erwartet hätte, ist, wie früh da schon so Psychothemen jetzt eine Rolle spielen in diesem Klassengefüge. Also wo ich einfach dachte, das hat noch Zeit, bis die 12, 13 ist, bis die in der Pubertät sind, dass die da anfangen, sich gegenseitig fertig zu machen und das irgendwie so Techtelmechtel mit dem anderen Geschlecht eine Rolle spielen oder also einfach, was da jetzt schon abgeht. Also gar nicht unbedingt in der Klasse meiner Tochter, aber was die schon in der Schule mitkriegt, dass da Drogen eine Rolle spielen, dass da Kinder Glasscherben irgendwie finden und sich ritzen oder so. Also das nur so andeuten, aber wo ich einfach dachte, boah, ich muss jetzt schon sehr genau zuhören, was meine Tochter mir so erzählt und wer da so in ihrem um sie herum rumschwirrt, weil vorher war immer so, ja, die und die hat das gemacht, die hat das gemacht. Ich so, ja, weil die Freundinnen wechseln sich ja auch wöchentlich. Aber jetzt, ich bin da viel aufmerksamer geworden und weil ich einfach gemerkt habe, das ist alles so viel früher geworden, also durch Internet und was da jetzt auf die einprasselt. Und das hat mich auch ein bisschen erschreckt. Also da ist ja so dieser Kontrollverlust. Also da muss habe ich das Gefühl, muss man ganz schön früh hinterher sein.
Okay, lass uns aber positiv aus dieser Frage rausgehen.
Du hast gesagt, positiv oder negativ?
Genau, ich nehme das Negative zurück. Also okay. Ich meine, du hast total recht, ich kann das gut nachvollziehen. Meine Kinder sind ja, lass mich kurz überlegen, 14 und 17. Also ich weiß, dass das viel zu früh anfängt, dieses Thema. Ja. Gut, aber trotzdem, was Positives kannst du auch ruhig noch sagen.
Ja, naja. Also
sag Liebe einfach.
Liebe, ja, die findet auch statt, die macht auch vieles einfacher. Also wenn die Kinder sich unverschämt verhalten, so wie sie es sehr oft tun, kann Liebe viel helfen natürlich. Nein, also eher auch wie das Beispiel mit dem Malen, also dass ich einfach merke, wie toll das ist, sich aufs Glatteis zu begeben mit dem Kind. Also dass ich einfach, oder dass ich mit der wieder Disney-Filme und so einen Schmuh gucke und mir so Kindersachen angucke und dabei feststelle, wie toll da viele Sachen sind. Zum Beispiel das japanische Studio Ghibli, wundervolle Filme, sowas hätte ich ja nie geschaut, wenn ich kein Kind hätte. Und das sich gemeinsam anzuschauen und sich über Gutes zu freuen und Schlechtes gemeinsam blöd zu finden, das ist toll. Also also die Überraschung ist, wie schnell so ein Kind dann doch eine Persönlichkeit werden kann, mit der man wie mit einem Erwachsenen Dinge teilen kann. Mhm. Ist das positiv genug?
Ja, Super. Und beim Thema Disney-Filme fällt mir noch ein, ich habe letztens mit einem Kumpel gesprochen, der erzählte auch, er hätte mit seiner Tochter einen Disney-Film geschaut, also jedenfalls die ersten 5 Minuten oder 10, dann hatte sie keine Lust mehr, aber er war so angefixt, dass er den Film zu Ende geguckt hat. Ja. Und das ist ja dann auch schön, wenn man irgendwie ja auch solche Sachen wieder für sich entdeckt.
Ja, denke ich auch. Also es ist viel Mist dabei, aber manche Sachen sind einfach groß und man, ja, und klar ist man auch immer nostalgisch, weil man es selbst und früher kennt. Mhm. Ich war im Schneewittchen, war mein erster Kinofilm, in dem ich damals war.
Hey, meine auch. War ich mit meiner Oma drin.
Ja, siehst du mal. Ich würde dir jetzt eine Ghetto-Faust reichen, wenn wir in einem Raum wären.
Und der zweite war E.T. Na gut, okay, egal.
Oh, Flo, du hast sicher noch gesehen.
Siehst du?
Ja, den so, kenne ich gar
aber
nicht.
Zurück zum Thema, Flo. Du wolltest eine Frage stellen.
Du schreibst in einem Buch, dass dein Erziehungsstil beruht auf Bequemlichkeit. Aber wenn ich mir dann anhöre, dass bei deiner Tochter auf dem Schulhof schon Drogen eine Rolle spielen, wie kannst du dir dann die Entspanntheit mit Kindern bewahren?
Naja, wie gesagt, das ist ja jetzt eine ganz neue Entwicklung. Und ich glaube, da hilft auch, den Ball flach zu halten und einfach im Austausch zu bleiben. Aber ich meine, jetzt in den 9 Jahren davor war das ja, gab es ja solche Themen nicht. Und ja, also wie ich vorhin schon meinte, also als diese Phase war, wo man die Grenzen des anderen austestet, war jetzt nicht mein Ziel, das Kind zu brechen moralisch, damit es dann auf mich hört, sondern ich habe einfach schnell versucht, ihr klarzumachen, dass ich auch meine Bedürfnisse habe und dass mich bestimmte Dinge stressen und genauso wie sie manche Dinge stressen und ja, also wie gesagt, es war nicht anti-autoritär, aber ja, ich habe einfach ihr versucht, dich zu klar zu machen, ich bin auch ein Mensch, genau wie du, und manche Dinge nerven mich und stören mich und das will ich nicht. Und so haben wir uns dann da angenähert. Und ich glaube, das war jetzt keine große Agenda von mir. Es war einfach, ich will meinen Frieden haben. Ey, genauso wie du, nerv mich nicht. Und so haben wir dann einfach einen Umgang gefunden. Sie weiß jetzt ganz genau, wie sie mich auf 180 bringen kann, genauso wie ich das bei ihr weiß. Und wir sind da aber halt ja gleichberechtigt, so wie ich das bei jedem Erwachsenen auch kennen würde. Und ich will jetzt nicht sagen, dass meine Tochter und ich Kumpel sind. Wir sind schon ein Vater-Kind-Verhältnis. Aber ja, ich glaube, es ist immer gut, dem Kind klarzumachen, so früh wie möglich, dass man ein Mensch mit Bedürfnissen ist und ja, und keine unantastbare Instanz, die einfach funktioniert. Deswegen halte ich es eben auch immer für blöd, wenn Leute von sich selbst als der Papa sprechen. Weil ich bin nicht der Papa, ich bin Clint. Eine Person mit Hoffnungen, Wünschen und Träumen. Und zufällig auch der Vater des Kindes. Aber ja, das muss sie eben begreifen.
Redet sie dich mit Vornamen an oder redet sie dich mit Papa an?
Nein, sie redet mich mit Papa an. Das wäre noch schöner.
Papa Clint.
Vater. Herr Vater.
Herr Vater, Clint. Aber also ich höre daraus, du bist kein du bist kein Freund von so Rasenmäher-Eltern quasi.
Rasenmäher-Eltern?
Kennst du, das ist die nächste Stufe nach Helikoptereltern, habe ich gehört.
Ach so, nein, habe ich noch gar nicht gehört.
Nee, das ist die, also während Helikoptereltern, ne, die kreisen ja sehr viel über die Kinder, dann räumen die Rasenmähereltern jegliche Form von Gefahr und Bedrohung und Auseinandersetzung aus dem Weg der Kinder.
Naja, nee, das sehe ich kritisch natürlich. Das ist ja, wie soll die denn dann in der Welt sich zurechtfinden? Gut, das ist wahrscheinlich die übliche Kritik, die man da sagt. Aber
das werden wir dann mit der nächsten Generation werden wir das dann.
Ich glaube, das Problem sind dann eben hauptsächlich auch immer die Eltern, weil die ja mit ihrem Problem nicht klarkommen. Ich bin jetzt auch gerade wieder Zug gefahren von München nach Berlin und da war so eine Vierergruppe, also Eltern mit 2 Kindern und die Kinder waren schon ein bisschen anstrengend, aber ich kenne das ja auch. Das ist halt so, was sollen die auch machen, 5 Stunden Zug fahren, aber dann hatten die auch so ein iPad mit so Spielen drauf, wo sie sich völlig überdreht haben. Und immer wenn diese Kinder laut waren, haben die Eltern immer pssst gemacht. Und also es war immer doppelt laut, weil die Eltern so aufgedreht, immer wieder dieses pssst, das war viel lauter als die Kinder waren. Und irgendwann haben die Kinder eh ganz normal geredet, aber die Eltern waren dann schon in ihrem pssst-Modus drin. Und das waren nicht irgendwelche Assis, das waren auch so Leute, wie man sie im Prenzlberg sehen würde. Und also ja, wirklich, ich weiß nicht. Wie die schon vorher klargekommen sind ohne Kinder, ist mir ein Rätsel. Aber so, ja, und man muss das halt mit aussitzen, weil wir alle Mitglieder einer Gesellschaft sind. Ist ja schön.
Gut, kommen wir zurück zu deinem Buch. Das ist ja 200 Seiten dick, glaube ich, ungefähr. Und ja. Beschreibt ja im Grunde deine Entwicklung als Vater. Nun wollen wir natürlich, dass alle Hörerinnen und Hörer dein Buch noch kaufen. Deshalb wollen wir nicht zu viel vorwegnehmen. Aber magst du trotzdem ganz kurz mal zusammenfassen, wenn du deine Entwicklung als Vater beschreiben müsstest in den ersten oder letzten 9 Jahren? Wie ist die?
Na, ich würde schon sagen, es ist dieser Bogen, den ich vorhin schon beschrieben habe, erstmal von sich selbst verlangen zu wollen, dass sich nichts ändert, dass man einfach so bleibt, wie man ist. Dann die Erkenntnis, dass natürlich verändert sich da viel, ob du willst oder nicht, kannst dich so viel wehren dagegen, wie du möchtest. Und dann eben diese Entwicklung, die das alles so macht. Also bei meinem Buch, also es ist ja schon eine Art Erlebnisbericht, weil was soll ich auch sonst erzählen? Ich kann natürlich nur über die Vaterschaft berichten, die ich gelebt habe. Also das mache ich auch früh in dem Buch klar, dass ich mich nicht irgendwie als Ratgeber sehe. Also woher soll ich das auch alles wissen? Und da spielt eben auch eine Rolle, dass dann diese Trennung kam und wie wir damit umgegangen sind und dass das auch sehr gut geklappt hat. Also wir haben auch heute noch ein liebevolles Verhältnis, verbringen Weihnachten zusammen und Familienfeste und das wird eben beschrieben, auch wie wir eben nach der Trennung damit umgegangen sind. Und ich glaube, da kann man schon viel Hoffnung draus ziehen. Also weil es war vorher natürlich ein Spaß, dass ich eine Trennung empfehle. Aber wenn sowas auf Leute zukommt, das ist ja immer, denkt man, da spricht eine Welt zusammen. Aber es kann halt eben auch einfach nur die nächste Etappe sein, die man genauso gut hinkriegen kann. Und ich würde einfach sagen, dass ich in dem Buch einfach, so polemisch ich jetzt in manchen Momenten dahergekommen bin, einfach die Angst nehmen möchte, weil man muss echt keine Angst haben. Das, wenn die Partnerschaft stimmt, das ist natürlich das Wichtigste, dann kann man einfach alles schaffen, glaube ich. Und auch nach einer Trennung sogar.
Und jetzt hast du es ja im Grunde genommen schon angeschnitten. Du hast aber auch schon viele Familienmodelle ausprobiert. Das hat Marco in Anführungsstrichen geschrieben. Ich frage mich, warum. Warst Teil einer, in Klammern meistens, jetzt muss ich das auch so nennen, glücklichen Kleinfamilie, alleinerziehender Vater im Wechselmodell und momentan Patchwork-Papa.
Auch nicht mehr, ne? Oder? Wenn ich auf dem aktuellen Stand bin.
Ja, das ist auch schon wieder Vergangenheit.
Ja.
Jetzt ist wieder Wechselmodell, ganz normal.
Okay, jetzt hätte ich gefragt, was hat dir am besten gefallen von all dem? Kann man das so fragen?
Ja.
Was hat dir denn am besten gefallen?
Ich finde, diese Wechselmodellgeschichte passt zu meinem Lebensstil am besten, weil ich eben viel unterwegs bin, also auch durch das Schreiben viel rumreisen muss, um Lesungen zu geben. Und weil ich auch gerne meine Freunde besuche, die im Ausland sind, das mache ich auch manchmal mit meiner Tochter, aber ich für mich als freiheitsliebender Mensch ist das ideal, dass ich die Hälfte der Woche meine Tochter habe und die Hälfte für mich bin. Und das würde auch gar nicht anders gehen. Also weil natürlich ich nach einem Tag, wenn eine Tochter nicht bei mir ist, die fürchterlich vermisse und dann auch Dinge erlebt, wo ich einfach denke, das würde ich jetzt so gern zeigen. Das hole ich dann mit ihr nach. Und natürlich, wenn dann sie dann bei mir ist, ist es nicht dann so immer so toll, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich meine, das kennt ihr auch. Also es ist dann einfach oft auch einfach, ist man halt Papa, muss das irgendwie stemmen. Aber für mich passt das gut. Und wir haben ja auch, also das in der Trennung einfach beide gemerkt, dass wir, also die Mutter meiner Tochter hat inzwischen noch 2 Kinder mehr und die wollte einfach diese Großfamilie haben und das ist, uns ist einfach klar geworden, dass wir da verschiedene Lebensentwürfe haben und so sind wir jetzt eben, leben wir parallel und jeder hat das gefunden, was zu ihm am besten passt.
Wie ist das für dich, wenn du jetzt weißt, also sie hat 2 weitere Kinder, wenn ihr euch seht, verbringt ihr viel Zeit miteinander oder ist das eher eure Tochter, die viel Zeit mit dir als auch mit ihrer Mutter verbringt?
Ja, also jetzt in der großen Gruppe verbringen wir nicht viel Zeit miteinander. Es gibt eben immer diese Übergabesituation natürlich, wo wir dann auch noch auf den Spielplatz gehen zusammen oder was trinken oder so. Aber dann gibt's auch Feste und ich mag die Kinder total, also die Geschwister meiner Tochter, es ist auch, und die mich auch. Also es ist natürlich, dieses Patchwork-Ding ist ja auch lustig, weil plötzlich alle Kinder mehrere Elternteile haben und das haben ja viele heutzutage und ich finde, das ist ein Gewinn, weil man einfach mehr tolle Menschen um sich hat und also ich finde das echt gut.
Ja, also vorausgesetzt, es funktioniert auch gut, ne? Also ich meine, ja, du hast ja schon gesagt, ihr feiert sogar Weihnachten zusammen.
Ja.
Finde ich super. Wir hatten tatsächlich schon mal einen Gast, der uns auch so ein bisschen was von seiner Patrick-Familie erzählt hat und dass das auch gut läuft. Aber man hat tatsächlich ja oftmals auch immer Gegenbeispiele, wo man denkt so, ah,
ja, schade. Aber ich glaube, da spielt dann halt immer das übergroße Ego irgendeines Beteiligten eine Rolle. Also wenn man sich da nicht ein bisschen zurücknehmen kann, also klar war die Trennung, waren da auch schmerzhafte Momente dabei, aber man muss halt dann ja das Ego rausnehmen und dem Kind zuliebe und im großen Ganzen das konstruktiv sein und dann funktioniert das auch. Also wenn ich so von Leuten so Horror-Szenarien höre, dass die sich überhaupt nicht sehen können, wenn dann Kindübergabe ist, dass das Kind irgendwie in irgendeinem Ort übergeben wird, dass die Eltern sich nicht begegnen und da keine Kommunikation möglich ist, das ist ja furchtbar. Also ich verstehe nicht, wie Leute ihr Leben so kaputt machen können. Das ist halt schade. Das sollte man vermeiden.
Schönes Abschlusswort, hätte ich fast gesagt. Aber eine Frage habe ich noch.
Ja.
Und zwar stellen wir jedes Mal in jedem Podcast die gleiche Frage. Und zwar gibt es auf Spotify eine echte Papa-Playlist, die von Gast zu Gast anwächst. Jeder unserer Gäste darf sich ein Lied wünschen, idealerweise eins, das zum Thema der Folge passt. Und das wird dann auf die Playlist gesetzt bei Spotify. Und jetzt natürlich die Frage an dich. Was ist dein Favorit? Welches Lied kommt auf die echte Papas-Playlist von Spotify?
Ja, da wollte ich euch gerne entgegenkommen, weil ich höre hauptsächlich Klassik und wollte mir jetzt keine Wagner-Oper wünschen.
Das hatten wir noch nicht.
Nein, ich würde mir einfach Daddy Cool wünschen von Bonnie M. Warum nicht? Passt doch. Habt ihr auch das Cool wieder.
Genau, so schließt sich der Kreis. Und und welche Klassik hättest du dann gerne gehört?
Ich würde denken Mahler. Irgendwas von Mahler.
Okay.
Fragen wir die erste Sinfonie von Gustav Mahler.
Ich habe einen guten Draht zu unserem DJ und vielleicht kannst du, Flo, sagen, ob das noch drauf passt oder ob das den Rahmen sprengen würde.
Naja, also da die Playlist ja im Internet liegt und binär ist und sie eigentlich eh noch Platz hat, können wir da alle Maler-Opern draufpacken, kein Problem. Aber ich finde, die hatten wir noch nicht. Also das ist ein toller Kontrast. Ich bin ja sowieso Freund von ganz vielen unterschiedlichen.
Okay, also Clint darf zwei Lieder machen und Daddy Cool ist natürlich sowieso gesetzt. Ja,
sehr geil.
Vielen Dank. Also, Daddy Cool findet ihr auf der Echte Papas Playlist von Spotify, die ihr abonnieren könnt. Achtung, jetzt kommt Werbung, genauso wie unserem Podcast selbst. Clint, du weißt es, wie viele Sterne muss man einem Podcast immer geben?
5.
Ja, danke. Danke, dass du diesmal für uns Werbung gemacht hast. Gut, also, aber noch wichtiger, nicht nur 5 Sterne geben, sondern auch bewerten. Und wenn ihr irgendwie eine Frage habt an uns, an Clint generell, schreibt uns gerne eine E-Mail. Und die E-Mail, die weiß der Flo.
Genau, das geht dann an podcast@echtepapas.de.
So ungefähr, genau. Ja. Aber noch viel wichtiger ist ja Werbung für dich, Clint. Wir haben ja schon gesagt, Buch sollen unbedingt alle lesen. Ich hoffe, wir haben heute nicht zu viel draus weggenommen.
Das glaube ich nicht, da ist noch viel drin.
Okay, super. Was kommt denn als nächstes von dir? Du sagst, du bist Schriftsteller, das heißt, du hast sicher bald wieder ein neues Buch am Start.
Ja, mein nächstes Buch ist etwas verquer. Ich habe letztes Jahr die gesamte menschliche Komödie von Honoré de Balzac gelesen, was über 17.000 Seiten sind, und habe darüber täglich gebloggt. Und das kommt jetzt als dicker 500-Seiten-Wälzer heraus. Meine Leseerfahrung mit diesem Mammutwerk und wie ich mich damit gefühlt habe. Und es ist sehr lustig geworden.
Okay, also wenn man mit den 200 Seiten Cool trotz Kind fertig ist, dann kann man die 500 Seiten in Angriff nehmen.
Genau, eine Stunde Balzac wird das heißen. Kampf mit der menschlichen Komödie.
Wann kommt das raus?
Im November.
Ah, okay, super. Also das nächste große Ding. Und ansonsten findet man dich wahrscheinlich immer noch auf Mit Vergnügen?
Bei Mit Vergnügen, ja. Da habe ich immer noch eine Kolumne alle 2 Wochen, jeden zweiten Dienstag. Und ich bin natürlich bei Instagram und was weiß ich.
Überall, so wie wir alle.
Richtig.
Gut. Dann, Clint, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und
danke
mal
für die Einladung.
Ja, gerne. Einen kleinen Einblick in dein Innenleben und in dein Buch uns gegeben hast. Und war total spannend. Und ich bin mittendrin in deinem Buch tatsächlich. Und
schön.
Werde es jetzt aber, glaube ich, finishen.
Gut, dann viel Spaß noch.
Danke.
Und du, Flo? Wir sehen uns nächstes Jahr wieder.
Ja, gern.
Weil?
Mit neuen Berichten, oder wie?
Ja, nein, weil das ist jetzt ja die letzte Folge in diesem Jahr.
Ach so, so ist das. Ah, okay. Ah, der Flo denkt immer mit. Gut, okay. Okay. War auf jeden Fall schön mit dir, mit euch und wir hören uns im nächsten Jahr in 2 Wochen, so wie ihr wollt. Bis dann, macht's gut.
Ciao.
Tschüss.
Ciao.